Ja, hallo, ich bin der Jochen, darf dich ganz herzlich begrüßen zu unserer neuen Folge des Podcasts Alltagsmissionar. Und heute wollen wir uns mit einer Begegnung beschäftigen, die Jesus mit einer Frau hatte, die eine ganz besondere Begegnung war. Ich lese uns den Text aus Matthäus 15. Man könnte ihn auch in Markus 7, Vers 24 folgende nachlesen. Ich lese aber Matthäus 15 ab Vers 21. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach: Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen: Entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Er antwortete und sprach zu ihr: Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach: Ja, Herr, doch essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Ja, wir sind hier im Hinterland von Tyrus und Sidon, diesen großen phönizischen Städten angekommen, oder der Jesus ist mit seinen Jüngern dort angekommen. Und das ist ein ganz besonderes Gebiet. In Kapitel 11 hatte Jesus diese beiden Städte als exemplarisch für sündige Städte genannt. Er hatte Bethsaida und Chorazin gewarnt, dass es ihnen nicht so ergehen würde wie den sündigen Städten, oder gar noch schlimmer, Tyrus und Sidon. Im Hesekiel 28 haben wir ein ganzes alttestamentliches Kapitel voller Gerichtsprophetie über Tyrus und Sidon. Also tatsächlich, der Herr ist hier mit seinen Jüngern in der fremden, sündigen Welt angekommen, wenn ich mal das in Anlehnung an unseren letzten Podcast-Titel so nennen darf. Und es ist auch nur diese eine Begegnung, nur diese eine Episode, die uns aus diesem Gebiet berichtet wird hier bei Matthäus. Im nächsten Abschnitt finden wir ihn wieder am See von Galiläa in Vers 29. Nun, wer ist diese Frau und wo sind wir hier? Zum einen kann man vielleicht nebenbei bemerken, dass wir immer noch im Messiasland sind, denn auch das Hinterland von Tyrus und Sidon war nach dem Buch Josua tatsächlich dem Stamm Aser zugeordnet und hätte eigentlich auch Land der Israeliten sein sollen. Aber die politischen Gegebenheiten sind ganz anders. Wir sind hier tatsächlich im Heidenland und die Frau, die hier dem Herrn begegnet, ist eine Syrophönizierin. So heißt es im Markus-Evangelium, in einem Parallelbericht. Das heißt, sie spricht Griechisch, ist auch griechisch geprägt, keine Jüdin. Und Matthäus nennt sie hier sogar Kanaaniterin oder kananäische Frau. Also Menschen, die Kananiter genannt werden, das ist so ein Sinnbild für, sie sind Feinde des Volkes Gottes, sie sind Feinde Gottes. Gott hatte sie unter Gericht gestellt und sie hätten eigentlich die Israeliten dieses Gericht vollziehen müssen. Diese Frau ist ein Nachkomme dieses Volkes, das sich so sehr versündigt hatte. Und das ist ein negativer Beigeschmack, in dem Matthäus sie genau so nennt, Kananiterin. Aber er macht uns auch deutlich, dass jetzt eine ganz besondere Begebenheit kommt, denn er leitet ein Vers 22 mit und siehe. Ja, wenn wir uns das anschauen, was ist denn hier so Besonderes passiert? Hier ist ein Heilungswunder geschehen, hier sind Dämonen ausgetrieben oder ein Dämon ausgetrieben worden. Und das scheint uns ziemlich üblich, das haben wir häufiger schon mal im Matthäus-Evangelium bis dahin gelesen. Aber interessant ist, die Heilung steht hier gar nicht so sehr im Mittelpunkt. Die Erkrankte selber tritt gar nicht auf, nur ihre Mutter verwendet sich für sie. Die Tochter ist nicht ins Geschehen hier direkt einbezogen. Der letzte Vers heißt nur, und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Also, nicht die Bittstellerin selber wird geheilt, nicht sie ist es, die bittet um Heilung, sondern ihre Mutter bittet darum und die Mutter ist eine der Hauptpersonen neben unserem Herrn natürlich. Und als Heidin hat sie damit eine Besonderheit, dass nicht so oft Heilungswunder an Heiden passierten oder gegenüber Heiden. Und uns fällt sofort die Geschichte aus Matthäus 8 ein, wo dieser römische Hauptmann, also auch ein Heide, genau das macht, was sie hier macht, für jemand anderes bittet und auch erhört wird. Und auch dort steht dieser überraschte Ausdruck unseres Herrn, welchen großen Glauben er bei diesem heidnischen Hauptmann gesehen hat. Also, Heilung steht hier nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht hier der große Glaube, der dann zur Heilung führt oder der Anlass ist, dass der Herr die Bitte um Heilung eines anderen gewährt. Eine dritte Begebenheit ist noch die Begebenheit mit der Frau, die an einer chronischen Blutung litt. Auch da muss der Herr bestätigen oder bestätigt er gerne, dass es einen großen Glauben bei ihr gibt, dass sie Glauben hatte und dass dieser Glaube zur Heilung führt. Ich hatte das schon in einer vorigen Folge mal erwähnt. Manchmal kommen Menschen zum Herrn, die bereits einen großen Glauben haben. Also es ist nicht so, dass es immer so ist, dass die Begegnung mit dem Herrn zum Glauben führt, sondern manche haben vielleicht von ihm gehört, ihn vielleicht anonym beobachtet, sind vielleicht bei dem einen oder anderen Wunder dabei gewesen und sie haben einen Glauben entwickelt. Also es geht in dieser Geschichte nicht darum, wie man zu diesem Glauben kommt, das ist hier nicht im Vordergrund. Es ist insofern keine missionarische Begegnung. Jesus begegnet einer ungläubigen Frau und führt sie zum Glauben, sondern hier ist tatsächlich der Glaube einer bereits geretteten Seele, den Jesus aber bestätigt. Und was wichtig ist, dass er ihn bestätigt, das Thema. Nun, wenn man das erste Mal gelesen hat, diesen Abschnitt, auf sich wirken lässt, dann geht es eigentlich jedem so, dass man etwas überrascht ist. Ist Jesus hier nicht außergewöhnlich abweisend? Ist das damit zu erklären, dass er eine Nicht-Jüdin hier begegnet? Und dann erinnern wir uns natürlich an diese Geschichte, die zeitlich vorher gewesen sein muss, dass der Herr am Jakobsbrunnen mit der Samariterin spricht, auch eine, die von den Juden verachtet wird. Und da ist er doch viel freundlicher, oder? Da ist er doch zuvorkommender. Warum hier so abweisend? Nun, zunächst einmal möchte ich festhalten, gerade in diesem Gespräch in Johannes 4 mit der Samariterin am Brunnen, auch da hatte der Herr in Kapitel 4, Vers 22 ihr gegenüber bei aller Freundlichkeit betont, dass doch ein Grundsatz gilt, nämlich, dass das Heil aus den Juden ist. Das Heil ist aus den Juden, sagt er in Kapitel 4, Vers 22. Und das bedeutet so viel, dass das Rettungsangebot Gottes sich zunächst einmal an Juden richtet und dann in zweiter Linie an andere. Insofern ist dieses Verhalten Jesu hier absolut in Übereinstimmung mit seinem Verhalten an anderen Orten. Er hält diese Priorität ein, die er bekommen hat von seinem Vater und die auch seinen Jüngern weitergegeben hatte. In Kapitel 10 hatte er sie ausgesandt und hatte durchaus darauf bestanden, wohin sie gehen sollten. Kapitel 10, Vers 5, geht nicht auf einen Weg der Nation und geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Genau das, diese Formulierung haben wir hier auch gefunden, geht, dass er eben gesandt ist zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und Paulus, wenn er in Römer 1 von der Kraft des Evangeliums spricht, Römer 1, Vers 16, dann sagt er eben auch dort nochmal, es gilt zuerst den Juden und dann in zweiter Linie und auch zeitlich, wenn die Juden den Glauben nicht entwickeln würden, mit dem man auf das Evangelium reagieren muss, in zweiter Linie dann den anderen Völkern. Was ist hier der Zusammenhang aber dennoch mit unserer Frage nach Mission? Wir sind ja bei Alltagsmission. Nun, wir sehen hier ganz deutlich, selbst unter Kanaanitern kann man Glauben finden. Selbst dort kann man die Botschaft verkündigen, wie auch immer sie zu dieser Frau gekommen ist, was auch immer sie gehört hatte. Diese Frau hat einen Glauben, wie er kaum in Israel zu finden war. Das ist wichtig für Jünger, das zu wissen, dass wir auch an Stellen, wo wir es nicht vermuten, durchaus Glauben finden können oder Glauben durch das Evangelium geweckt werden kann. Aber schauen wir uns diesen Glauben der Frau an. Warum hatte sie diesen besonderen Glauben, den der Herr hier so herausstellt? War sie so wie jene, von denen er in Johannes 2, Vers 23 Johannes sagt, dass viele an Jesus glaubten, weil sie seine Zeichen sahen. Und im nächsten Vers bemerkt Johannes, der Schreiber des Evangeliums, dass Jesus sich ihnen nicht anvertraute, weil er wusste, was in ihren Herzen war. Also Jesus ist durchaus nicht beeindruckt von einem Glauben an nur Zeichen, der einfach nur profitieren will, der einfach nur zum Beispiel diese große Sorge hat, meine Tochter ist krank, meine Tochter verhält sich so ungewöhnlich, ich möchte gerne, dass sie wieder normal wird. Bei ihr muss etwas mehr gewesen sein. Und das sehen wir eben gerade hier auch in diesem Text und vielleicht auch gerade an dieser besonderen schroffen, zunächst uns schroff erscheinenden Reaktion von Jesu. Fassen wir nochmal zusammen. Wir haben ja hier einen dialogreichen Text und es ist so kontrastreich. Sie ruft, erbarme dich. Und er, so heißt es hier im Text, Jesus antwortete nicht ein Wort. Die Jünger treten dann vor ihn und sagen, die belästigt uns, schick sie weg. Wir wissen nicht ganz genau, wie es gemeint war. Vielleicht wollten sie sagen, heil doch ihre Tochter und dann sind wir diese los. Oder ob die Jünger vorschlugen, sie einfach so wegzuschicken. Aber auf jeden Fall bringen sie ein neues Argument vor, warum Jesus nicht einfach schweigend weitergehen sollte, dass er doch wenigstens auf sie eingeht, damit sie Ruhe haben. Und schließlich fällt diese Frau anbetend nieder vor dem Herrn und sagt, Herr, hilf mir. Und auch dann erfährt sie ein Wort, das wir als Ablehnung interpretieren könnten. Sie wird mit einem Straßenköter, mit einem Hund verglichen. Und das ist in dem damaligen Palästina ganz sicherlich kein Kompliment. Das waren diese unsauberen Tiere, die die Abfälle fraßen, die Krankheiten übertrugen, die nicht dressiert waren, die nicht an Befehle gewöhnt waren, die auf den Straßen herumstreunten und die ein Beispiel oder auch eine Metapher für unreine Menschen waren. Also bestimmt nichts, was man als Kompliment auffasst. Dreimal eine Aufforderung, tu doch was. Und dreimal letztendlich ein eher Nein oder gar keine Reaktion des Herrn. Und das ist natürlich für Bibelkritiker zu allen Zeiten ein ganz schlimmes Beispiel für männlichen Chauvinismus gewesen, für Brutalität, für Beleidigung. Aber das ist es ganz sicherlich nicht, worauf es hier ankommt, sondern es ist eine Auftragserfüllung. Das sagt der Herr hier deutlich. Er ist gesendet. Und da sind wir bei uns als Alltagsmissionare, nicht wahr? Jesus gehorcht dem Auftrag. Er ist gesendet zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und was hier vor ihm steht, beziehungsweise danach er kniet, ihm nachfolgt, ist eine Heidin. Das ist der eine Aspekt. Er erfüllt diesen Auftrag. Der andere Aspekt ist aber, dass mit seiner Reaktion er ihren Glauben auf die Probe stellt. Und man kann auf zweierlei Weisen etwas auf die Probe stellen, um zu beweisen, dass es nichts taugt oder um gerade das Gegenteil zu beweisen, dass es eben tatsächlich sehr, sehr stark ist. Gott führt uns nur, sagt uns Jakobus, in Prüfungen, die unseren Glauben bestätigen. Und so ist es auch hier. Jesus wusste, dass an dieser scheinbar schroffen Ablehnung die Frau nicht zerbrechen würde, sondern dass das ihren Glauben nur noch sichtbarer und nur als siegreich herausstellen würde. Luther hat das mal so ausgedrückt, Jesus redet nur darum so, dass er ihren Glauben versuchte, heißt es. Und ein Ausleger sagt folgendes, Barclay, wir können ziemlich sicher sein, dass das Lächeln auf Jesu Gesicht und das Mitgefühl in seinen Augen den Worten jede Beleidigung und jede Bitterkeit nahmen. Aber das wissen wir nicht. Das haben wir nicht gesehen. Wie sind die Worte Jesu zu verstehen? Lesen wir das, was die Frau sagt. Eine der kürzesten Sätze des ganzen Neuen Testamentes. Sie sagt, nachdem er ihr gesagt hat, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Ja, Herr. Ja, das ist eine uneingeschränkte Zustimmung. Und sie sagt, Herr, das ist, du bist der Herr. So hatte sie ihn immer angeredet in diesem ganzen Dialogen. Sie hatte gesagt, erbarme dich meiner, Herr, Herr, hilf mir, hatte sie gesagt. Und jetzt sagt sie eben, ja, Herr. Jesus ist der Herr. Was er sagt, ist die Wahrheit. Das ist richtig. Wenn Gott seine Prioritäten in ihm verwirklicht und ihn mit dieser Sendung beauftragt hat, dann hat sie als Frau, als Kanaaniterin, als Mensch einfach nichts dagegen einzuwenden. Das ist nur Zustimmung. Dennoch ein zweiter Satz von ihr. Und doch essen auch die Hündchen von Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Auch das ist kein Widerspruch, sondern ist eine Zustimmung. Dieses und doch kann man vielleicht besser übersetzen. Jawohl, so ist es. Und nicht als Einwand. Was sie nur zusätzlich ins Spiel bringt, ist der Reichtum des Herrn, die Barmherzigkeit seines Gebens. Ja, sagt sie, ich bin ein Hund. Oder besser gesagt, sie benutzt hier zweimal die Verkleinerungsform, ich bin ein Hündchen. Hündchen, die werden vielleicht nicht aus dem Haus getrieben, wenn sie sich zufällig da verirren. Die dürfen auch mal Krumen, die heruntergefallen sind, essen. Die sind nicht so unbeliebt wie die großen und auch ein bisschen gefährlichen Hunde. Und die essen auch nicht viel, die sollen auch nicht viel essen, aber so ein paar Krümelchen, auch wieder Verkleinerungsform, ja, die dürfen sie durchaus haben. Die Frau akzeptiert, dass sie wenig isst. Und sie akzeptiert auch, dass sie nur eine kleine Bitte vorbringt im Vergleich zu Jesu Größe und Macht. Was sie einfach ausdrückt ist, ich glaube, dass du bestimmst und ich akzeptiere das, ich bin demütig. Luther sagt es so, paraphrasiert diese ihre Antwort hier, du nennst mich Hund, nach deinem Wort handle mit mir. Und damit beweist sie den Glauben, den Jesus hier auch lobt, den er auch anerkennt. Sie akzeptiert Gottes Willen. Sie fühlt sich nicht entwürdigt, sie stimmt dem Urteil zu, ja, sie ist eine Heidin, sie hat gar kein Recht Gott gegenüber, wie wir alle Menschen Gott gegenüber kein Recht haben, dass er sein Evangelium an uns verkündigt und sogar auch vollzieht, seinen Gnadenakt. Aber wir vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit. Dreimal war sie abgelehnt worden quasi, oder sie hätte es so auffassen können, aber das hat sie nicht stur, mutlos oder störrisch gemacht. Sie sagt, ja, Herr. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Punkt ist, der über den Erfolg unserer Evangeliumsdarstellung in irgendeiner Form entscheidet. Schlussendlich müssen sich die Menschen entscheiden, ob sie sich vom Evangelium den Stolz brechen lassen. Diese Frau hatte keinen Stolz mehr. Die war bereits gläubig und die brauchte nicht die Bestätigung. Die empfand es nicht als beleidigend, wie mit ihr umgegangen wurde, sondern die kann noch Ja hersagen oder aus vollem Herzen. Das Evangelium bricht den Stolz des Menschen. Sollen wir deswegen das Evangelium beleidigend, provozierend, überheblich weitergeben? Natürlich nicht. Erstens ist es natürlich hier bereits eine Glaubende und wenn wir Evangelium weitergeben, denken wir an Fernstehende. Zweitens ist es der Herr, der hier auf die Probe stellt, in dem Wissen, wie groß der Glaube bereits ist. Er weiß, dass das mit einer Bewährung des Glaubens endet. Wir sollten nicht den Stolz von Fernstehenden brechen. Wir sollten nicht stolze Verkündiger sein. Wir sollten aber auch, und das glaube ich, können wir aus diesem Abschnitt schon nehmen, nicht den Stolz in der Verkündigung nähren. Das würde dem Wirken des Evangeliums entgegenwirken. Das Evangelium will den Menschen Gnade bringen. Und wenn der Mensch zu stolz ist, um Gnade anzunehmen, dann nimmt er auch das Evangelium nicht an. Der Altersmissionar, das wollen wir uns merken, muss also Gnade und Barmherzigkeit verkörpern und nicht auf eigene Stellung oder Verdienst bauen oder eben die in dem Zuhörer suchen. Vielleicht noch zwei zusätzliche Punkte, die wir aus diesem Abschnitt für Alltagsmissionare nehmen können. Erstens möchte ich sagen, konzentriere dich auf deine eigentliche Aufgabe. Der Jesus macht das hier vor. Er sagt, ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Das gilt für uns nicht mehr. Wir haben ganz deutlich den erweiterten Auftrag, dass wir zu allen Völkern gehen dürfen und sollen. Matthäus 28, 18 bis 20. Aber natürlich können auch wir in unserer Sendung nicht klar konzentriert sein. Bei uns könnte es auch passieren, dass wir uns auf die falschen Personen konzentrieren, die sich schon weigern, dem Wort gehorsam zu sein, wie es mal in der Apostelgeschichte heißt. Und wo Paulus sagt, ich trenne mich jetzt von euch. Apostelgeschichte 19. Wir können zu viel Zeit für eine Person nehmen und dass damit diese Zeit nicht für die andere Person verwenden. Insofern ist die Frage immer, bin ich hierhin gesandt? Bin ich genau hier am richtigen Ort? Und nicht, höre ich auf die lautesten Schreie? die ist durchaus für jeden Alltagsmissionar wichtig. Herr, zeige mir, wo mein Gebiet ist. Und wenn es bis in Kanaanland sozusagen ist, wenn es bis nach Syrophönizien ist. Das Zweite, was ich hier noch bemerken möchte, und darauf bin ich noch gar nicht eingegangen, das ist der Kontext sowohl dieser Stelle, Matthäus 15, als auch dieser doch in manchen Dingen parallelen Stelle, Matthäus 8, der Heide, der römische Hauptmann, der Jesus um Heilung seines kranken Knechtes bittet. In beiden Kontexten geht es eigentlich um Verunreinigung. Vor der Heilung des Dieners eines römischen Hauptmannes steht die kurze Episode Matthäus 8, Vers 1 bis 4 von der Heilung des Aussätzigen. Und gerade in dieser Stelle heißt es, dass Jesus diesen Aussätzigen berührte und heilte. Und kurz danach, und auch hier wird gezeigt, dass der Herr durchaus auch mit Worten von der Ferne hin wirken kann, aber diesen Aussätzigen berührt er. Und die Frage stellt sich natürlich, ist er jetzt unrein geworden? Hat er in diesem Heilungswunder tatsächlich Erfolg? Er hat Erfolg. Er sagt dem Aussätzigen, er solle sich dem Priester zeigen. Und der Priester würde bestätigen, dass er tatsächlich geheilt ist. Und auch der römische Hauptmann bittet ja deshalb darum, dass der Herr gar nicht in sein Haus kommen muss, sondern dass er von Ferne den Befehl geben darf oder möge, dass sein Knecht wieder heil wird, weil er ja sicherlich weiß, dass die Juden nicht in Häuser von Heiden zu pflegen gehen. Und der Jude Jesus würde das bestimmt auch nicht tun. So mag seine Überlegung gewesen sein. Also der Kontext ist Verunreinigung und wir dürfen gehen in das scheinbar verunreinigte Gebiet zu scheinbar verunreinigten Menschen und können Glauben feststellen im Falle Jesu, aber können auch dort Evangelium verkündigen, ohne uns zu verunreinigen. Und eben in Matthäus 15 auch. Wir sind in der sinnbildlichen Stadt Tyrus und Sidon oder beziehungsweise im Umfeld davon. Und auch hier ging es in Kapitel 15, in den Versen davor, Vers 10 wird die Frage gestellt, was einen Menschen verunreinigt, und der Herr redet darüber, dass wir verunreinigt werden durch das, was in unserem Herzen ist und nicht, was wir als Speise aufnehmen. Kurzum, lieber Alltagsmissionar, du kannst auch aus dieser Stelle sehen, dass du durchaus zu Menschen, zu denen Gott dich sendet, hingehen kannst und nicht beschmutzt wirst. Das steht alles hier im Kontext von Frage von Verunreinigung. Und unser Herr sagt, anstatt dass ich bleibe von dir fern, weil du könntest mich verunreinigen, sagt er, ich habe einen Auftrag und du musst beweisen, dass der Auftrag eben dir auch gilt, indem du deinen Glauben unter Beweis stellst. Und das macht diese Frau. Also, nicht unfreundlich, nicht stolz, nicht den Stolz, den wir brechen müssen, sondern den das Evangelium bricht. Keine Angst vor Verunreinigung, den Auftrag im Blick haben. Ich danke dir für dein Zuhören. Ich wünsche dir, dass du reinbleibst und auf deinem Auftrag fokussiert bist. Tschüss, bis zum nächsten Mal.